Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Es gibt keinen anderen Namen auf Erden, der vergleichbar ist wie der Name Jesus, mit dem sich so viele Wissenschaftler, Historiker befasst haben, was dahinter steckt. Archäologen beschäftigen sich damit, wer war dieser Jesus? Und mit dieser Frage möchte ich einsteigen in die Predigt, dass du heute am Ende der Predigt, dass du, wenn du heute hier rausgehst, sagst, dieser Jesus, ich kenne ihn, der bedeutet mir was. Wer ist Jesus für dich? Wir sind in unserer Jesus-Serie, in meiner Jesus-Serie, bin ich bei Teil 4 angekommen, zieht sich jetzt auch schon über ein Jahr. Es geht um die Ich-Bin-Aussagen. Jesus hat von sich etwas behauptet, wer er ist. Kennt einer einige Aussagen? Ich bin das Brot. Ich bin die Tür. Weinstock. Licht, Weg, Wahrheit, das Leben. Der gute Hirte. In die Auferstehung, wie gesagt. Genau. Und heute geht es um Teil 4. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das kann man eigentlich nicht so ganz aus dem Kontext reißen, diesen einen Vers in Kapitel 14. Man muss die Verse davor auch mit und die Verse danach mit aufnehmen. Was sagen viele Menschen über Jesus? Was sagst du? Wenn du auf der Straße gefragt wirst, wer ist Jesus? In der Schule, in der Klasse, im Religionsunterricht ist es ein bisschen einfacher, darüber zu sprechen wie in Mathe oder Deutsch. Was würdest du sagen? Sohn Gottes. Sohn Gottes.
Unser Erlöser, unser Retter.
Da kann ich nur darauf antworten, Gott hat es euch offenbart. Das hat Jesus zu Petrus gesagt. Einige haben gesagt, das ist doch der Zimmermannssohn. Er will uns hier lehren? Ja, okay, akzeptieren wir. Als Lehrer können wir ihn annehmen, als Wundertäter. Er heilt viele. Kann sogar sein, dass er ein Prophet ist, weil die Aussagen, die er jetzt in der Synagoge trifft oder in dem Tempel, könnten auch von einem Propheten herkommen. Kann auch sein, dass er ein Prophet ist. Aber Sohn Gottes? Und damit hatten die meisten ein Problem, wo Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Damit konnten die nicht sich anfreunden. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Darum geht es heute. Was ist das? Ein Labyrinth. Ich gebe euch 30 Sekunden Zeit, um den Weg zu finden. Finde den Startpunkt erstmal. Laser geht nicht. Links in der Mitte ist der Startpunkt. 15 Sekunden sind rum. Start und Ausgang haben wir gefunden, ne? Ist nicht ohne. Und so geht es doch uns oft im Leben. Wir befinden uns in einem Labyrinth. Wir finden manchmal rein und irren umher und wissen nicht, wo der Ausgang ist. Wir kennen das Ziel vielleicht, aber finden den Ausgang nicht und sind dann am Rumirren. Und da gibt Jesus uns eine Plattform und sagt, ich bin. Nicht Buddha, nicht Mohammed, ich bin der Weg. Und das ist schon eine steile Vorlage, dass Jesus das von sich behauptet. Das sind die 7 berühmten Ich-Bin-Aussagen. Und heute sind wir bei Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dazu kommen wir zum Text aus Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 7. Lasst uns mal aufschlagen. Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 7. Ist ein bisschen ungewohnt für uns, aber ich würde euch bitten, dass wir zu der Textlesung alle aufstehen. Ihr werdet noch genug sitzen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und jetzt kommt der berühmte Vers. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Wir dürfen uns setzen. Dankeschön. Ich habe diesen Abschnitt in drei Punkte eingeteilt. Der erste Punkt ist, den ich aus diesen sieben Versen nehme, Vertrauen. Ein zweiter Punkt ist, deine Immobilie, dein Eigenheim, die Jesus dir vorbereitet. Und der dritte Punkt ist, nur ein Weg. Es gibt nur einen Weg. Wisst ihr, wir waren mal sind nach Rumänien gefahren mit einer Jugendgruppe. Das war 2007, als Rumänien in die EU aufgenommen wurde. Da wurden die Grenzen auch ein bisschen leichter. Dann musste man nicht unbedingt die Bibeln schmuggeln. Und dann sind wir da reingekommen. Und ab Ungarn gab es gar keine Autobahn nach Rumänien. Da musste man über die Karpaten fahren. Tobi und einige waren jetzt auch wieder unterwegs. Sie haben gesagt, es ist sehr schön in Rumänien. Und da musste man über Karpaten fahren. Da gab es kein GPS-Signal. Da gab es gar keinen Handyempfang. Und selbst die Navigationssysteme, die kannten die Wege nicht, weil die teilweise nicht geteert waren, sondern wir sind über Schotterwege gefahren. Dann ist das Navigationssystem, wir von der älteren Generation kennen auch dieses TomTom. Also ihr kennt, die Jüngeren kennen das nicht, aber das war so ein Bildschirm. Und da hat man die Adresse eingeben, das Land eingeben und dann hat das sich hingeführt. Das ist unser Google Maps heute. Die haben alle versagt. Und wir sind gefahren, und da gibt es eigentlich nur eine Route, das ist die N67. Und dann sind wir unten ins Dorf angekommen und mussten ungefähr noch anderthalb Stunden fahren, bis in das richtige Dorf, wo wir das Kindercamp durchführen wollten. Wir kommen dann in eine Großstadt, wo dann 3-4 Straßen dann waren und wussten nicht einen aus. GPS funktioniert nicht, Handy funktioniert nicht, keine Menschenseele, wir kein Wort Rumänisch, außer Bună ziua, also guten Tag, mehr nichts. Und hallo kannten wir, hallo und tschüss. Dann haben wir gebetet, Herr, zeige uns den Weg. Wir müssen jetzt den Weg finden. Wir müssen ungefähr nach unserer Karte noch anderthalb Stunden fahren. Das sind zwischen 60 und 80 Kilometer. Zeige uns den Weg. Keine Schilder, nicht zu sehen. Wir stehen an der Ampel. Auf einmal klopft ein Polizist an unsere Scheibe und sagt uns, das Dorf, Gotcha. Wir sagen, ja, da wollen wir hin. Der konnte ein bisschen Englisch. Dann sagt er, soll ich euch da hinführen? Dann hat er, der war zu Fuß, der hatte seinen Dienst zu Ende und wollte mit dem Bus jetzt nach Gotcha fahren und hat sich dann bei uns reingesetzt und hat uns den Weg gezeigt. Mega Gebetserhörung. Aber was war dieser Polizist in dem Moment für uns? Wegweiser. Er war der Wegweiser. Er war für uns auch die Wahrheit. Wir mussten uns ihm anvertrauen. Und er war auch unser Lebensretter. Unser Leben hing in seiner Hand. Er hätte mit uns machen können, was er wollte. hier in diesem Kapitel 14 in Johannesevangelium befinden wir uns zeitlich so ähnlich wie heute, kurz vor der Kreuzigung, kurz vor dem Osterfest, vor dem Auferstehungsfest. Jesus hat mehrfach angekündigt, ich werde hingehen. Ich werde im Grabe liegen bleiben. 3 Tage. Ich werde nach 3 Tagen herauskommen. Ich werde auferstehen. Das dürfen wir bald feiern. Und am Ende vom Kapitel 13, da sagt Petrus sogar, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und Jesus sagt zu ihm, hör mal Freundchen, du wirst mich verleugnen. Alle werden mich verlassen. Ihr werdet wegrennen. Und ich bin so froh über dieses Kapitel, dass der erste Vers so anfängt, euer Herz erschrecke nicht. Damit kommen wir zum ersten Punkt, Vertrauen. Jesus sagt, lasst euch nicht in eurem Glauben erschüttern. Griechisch heißt das Tarasse. Ich glaube, das wird so ausgesprochen, so habe ich das abgeschrieben. Das heißt, innerlich komplett aufgewühlt, erschüttert, voller Sorgen, sehr beunruhigt. Eine tiefe Trauer, das wird aus dem Griechischen hergeleitet. Und Jesus hat das Herz gesehen. Er hat die Reaktion von den Jüngern noch gar nicht gesehen, aber er hat das Herz der Jünger gesehen und sagt, euer Herz erschrecke nicht. Lasst euch in eurem Glaubensleben nicht erschüttern von den irdischen Dingen, die auf euch eintrasseln, die auf euch einstürmen, auf die Stolpersteine, die ihr fallt. Lasst euer Glaubensleben nicht dadurch erschüttern. Ja, was sollen wir denn machen? Glaubt an mich und glaubt an Gott. Die NGÜ sagt das hier, vertraut euch mir an, vertraut euer Leben meinem Vater an. Hier sehen wir, wie innig Jesus mit seinem Vater verbunden ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen Jesus und Gott. Wenn ihr mich kennt, kennt ihr den Vater. Wenn ihr euch mir anvertraut, vertraut euch dem Vater an. Wem vertraust du dein Leben an? Hier sagt Johannes Evangelium 14, euer Herz, also im Innersten. Es ist eine Einstellung in meinem Herzen, ob ich mich erschrecke über die Umstände, die in der Welt sind. Ob ich mich darüber aufrege, ob die Dieselpreise hochgehen. Ob ich Angst kriege, weil jetzt in Syrien Krieg ist. Oder mich vielleicht abschließe, weil in Israel der Krieg ist. Oder weil USA so viel Einfluss hat. Erschrecken wir? Macht das was mit uns, diese Situation? Oder sagen wir, hey, wir sind im Glauben mit Jesus unterwegs. Ich glaube an den Vater. Ich glaube an Jesus. Er hat mein Leben in seiner Hand. Und das sagt er den Jüngern. Er sagt, ich gehe weg. So endet der Kapitel 13. Petrus, ich gehe jetzt irgendwo hin. Ja, ich folge dir nach. Nein, Petrus, du kannst noch nicht gehen. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Victor, Martin, Henry, Albert, wie wir alle heißen, deine Zeit ist noch nicht gekommen, dass du gehst. Diese Woche ist von Adam die Beerdigung gewesen am Montag. Da waren einige von uns da. Seine Zeit ist gekommen. Und wie schön ist das, auf so einer Beerdigung zu sein, wo doch Hoffnung ist. Wo die Familie voller Hoffnung ist und sagt, der ist zu Jesus gegangen. Am Dienstag war ich auf einer anderen Beerdigung. Da sah es ganz anders aus. Da hat sich ein 83-jähriger Mann erschossen. Keine Hoffnung. Und Jesus sagt zu dir und zu mir heute, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich. Egal was der Umstand deines Lebens ist, glaubt an mich. In jeder Lebenssituation, auch wenn mich die Krankheit packt, auch wenn ich einen Verlust habe, vielleicht verlierst du deinen Arbeitsplatz, Vielleicht hast du einen Freund verloren. Cousin, Verwandten. Lasst euch nicht durch die Situation erschrecken. Glaubt an mich. Wie kann das aussehen, dass wir jetzt praktisch glauben? Was wollte er den Jüngern hiermit sagen? Da finde ich eine mega coole Parallelstelle aus Markus 3, Vers 14. Jesus sucht die 12 Jünger zusammen, trommelt die aus allen verschiedenen Bereichen, aus dem Finanzsektor, aus dem Handwerkersektor, einige waren Fischer, alle zusammengetrommelt, ihr seid meine Jünger. Habt ihr Lust, mit mir zu gehen? Ja, Jesus, wir folgen dir nach. Wir lassen alles liegen, wir laufen dir hinterher. Und wenn wir, also mir geht es oft so, wenn wir so Geschichten lesen, dann überfliegen wir viele Punkte, viele kleine Details. Und wenn wir hier diesen Vers nehmen, steht, und er bestimmt die 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Was sollten die Jünger machen? Was sollten diese 12 Apostel in Zukunft machen? Predigen. Bitte? Ihm folgen. Viel wichtiger, bei ihm sein. Das überspringen wir nämlich. Er nannte sie Apostel. Sie sollten ständig bei ihm sein. Zuerst bei Jesus sein und dann aussenden. Und geht das nicht uns ganz oft so? Wir laden Leute in die Gemeinde ein, Leute bekehren sich und dann sofort hier Aktivitäten. Ihr müsst funktionieren. Ich bin am Agieren, ganze Woche nur am Funktionieren. Und Jesus sagt zu mir und zu dir heute, hey, bleib erstmal ständig bei mir, ganz nah an meiner Seite. Und dann kriegst du Aufträge. Dann findest du deine Bestimmung. Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ich erkenne Gottes Willen nicht. Ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Ich weiß überhaupt nicht, welche Aufgaben ich habe, welche Begabungen, welche Talente ich habe. Folge diesem Vers 13, 14 aus Markus 3. Bleib ganz nah bei Jesus. Ganz nah. Hab innige Gemeinschaft mit ihm. Und da gibt es nur zwei Dinge, wie es aussieht. Bibel lesen und Gebet. Da musst du nicht irgendwelche Missionsreisen antreten. Da musst du nicht das Land verlassen. Fang an, das Wort Gottes zu lesen und zu beten. Und du wirst deine Bestimmung, deine Begabung erkennen. Vertrau dein Leben Jesus an. Der zweite Punkt ist dein Eigenheim. Ist echt interessant, dass Jesus hier so ein ganz neues Kapitel auf einmal aufschlägt im zweiten Vers und sagt, hey, hört mal zu. Und wenn ich hingehe, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Es geht hier darum, dass Jesus aktiv wird. Das heißt, ich gehe jetzt einen Weg, den ihr nicht kennt, und dann werde ich bei meinem Vater sein und werde für euch alle, wer an meinen Namen glaubt, wer sagt, dass ich der Sohn Gottes bin, werde ich für euch Wohnungen vorzubereiten. Er wird kein Airbnb-Apartment bauen oder ein Hotel, wo Leute rein und raus gehen. Er möchte eine Bleibe für die Ewigkeit, für dich und mich bauen. Was sagt Jesus hier für einen tiefen Gedanken in diesen zwei Versen, in 2 und 3? Er baut eine Wohnung mit Platz für dich und mich. Vielleicht warst du schon mal auf einer Klassenfahrt oder auf einer Geschäftsreise oder vielleicht dein letzter Urlaub. Also uns geht es ganz oft so, wenn wir dann wieder nach Hause auf den Hof ankommen, oh, tüs es tüs, zu Hause ist zu Hause, daheim, angekommen, unser Essen, unser Bett, in der Jugendherberge, ah, vielleicht quietscht das Bett, Im Hotel war das Essen nicht so gut, nicht angenehm. Auf dem Campingplatz gingen uns die Nachbarn auf den Keks. Dann kommen wir zu Hause an, daheim. Das ist das Ziel. Jesus sagt, ich bereite für dich eine Wohnung und du wirst dich geborgen fühlen. Du wirst ankommen, du bist dann daheim. Im Hebräerbrief lesen wir, unser Bürgerrecht ist sogar da oben. Wir haben einen Anspruch drauf. Das hat Jesus uns versprochen, verheißen. Wir sind hier nur Fremdlinge auf Erden. Du kannst dir Häuser aufbauen, du kannst dir ein Geschäft aufbauen, du kannst den besten Job haben. Das wird dir nicht gehören. Das wird alles vergehen. Entschuldigung. Was möchte Jesus hier mir und dir noch sagen? In diesen zwei Versen sagt Jesus, ich gehe hin und baue euch Wohnungen. Er wird nicht passiv da sitzen und sagen, jetzt warte ich eine Zeit ab und irgendwann komme ich wieder. Nein, wenn die Wohnungen vorbereitet sind, so sagt er in Vers 3, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Sobald die Wohnungen fertig sind, kommt Jesus wieder. Und da möchte ich dir eine Message mitgeben, die mir wichtig war, die ich auf der Beerdigung gehört habe. Da wurde gesagt, selig sind die Toten, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Denn es werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Wohnungen fertig gebaut sind und Jesus die Gemeinde holen kommen wird, dann werden nur einige Gräber aufgehen, nicht alle. Dann werden nur einige Gräber aufgehen und die mit Jesus gestorben sind, die werden mit ihm entrückt werden, mit der Gemeinde. Jesus wird wiederkommen. Das feiern wir dann im Mai, seine Himmelfahrt. Und dann auch dieses Versprechen, dass Jesus einst wiederkommt. Der einzige Weg. Also bis hierhin könnte man damit noch leben. Jesus sagt, ich gehe hin. Konnten die vielleicht nicht viel anfangen? Ich werde für euch Wohnung vorbereiten. Ja, glaubt an mich. Ja, wir glauben dann an dich. Ich weiß nicht, wie es in den Herzen von den Jüngern aussah. Wie würde es bei dir aussehen, wenn heutzutage jemand in deine Firma kommt und diese Message gibt? Und da möchte ich jetzt einen Dialog führen mit unserem neuen Mitarbeiter, der seit ein paar Monaten bei uns im Unternehmen ist. Wir haben gerade eine Weihnachtsfeier und dann ist das so, dass ich kannte ihn gar nicht, der wurde von unserem Personaler eingestellt und jetzt möchte ich ihn mal persönlich kennenlernen. Ja, schönen guten Tag. Meinen Namen kennst du ja. Wie war dein Name nochmal genau? Bei den vielen Mitarbeitern, ich kann mir nicht alle Namen merken.
Ich habe tatsächlich viele Namen. Jesus ist so der gängigste, aber ich habe einige Spitznamen. Vor allen Dingen nennen mich einige das Brot des Lebens.
Ich habe das jetzt nicht verstanden. Brot des Lebens?
Genau, das Brot des Lebens. Das heißt, wenn du Anteil an mir hast, wirst du ewig leben.
Bist du für die Backstube zuständig oder?
Das ist jetzt so nicht ganz richtig. Ich versuche es mit anderen Spitznamen mal einfacher darzustellen. Einige nennen mich auch das Licht.
Das Licht.
Das heißt, wenn es dunkel ist und ich komme, dann wird es definitiv hell werden.
Ach so, bist du für die Energiebranche bei uns zuständig, für die Elektrik?
Schwierig, wie beschreibe ich es? Ich kann dich auf jeden Fall zur Wahrheit führen. Ich bin nämlich die Wahrheit und ich kann dir den Weg geben. Ich bin der Weg und die Wahrheit.
Okay, jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Du meinst, dass du der Weg und die Wahrheit bist?
Das Leben bin ich.
Das Leben sogar?
Ich bin das Leben.
So, und ich kann ohne dich nicht leben.
Korrekt. Wenn es einfach für dich ist, nenn mich Meister. Du kannst mich auch Lehrer nennen.
Ach, jetzt soll ich dich noch Meister nennen?
Ja.
Okay, was hältst du von dir überhaupt?
Ich meine, ich bin der den Weg kennt.
Okay. Erzähl vielleicht die Geschichte der Sekretärin da vorne. Für mich ist das hier nicht nachvollziehbar. Vielleicht haben einige Juden auch so reagiert. Jesus kommt dahin und sagt auf einmal, ich bin der Weg und nicht der Weg, der irgendwie nach Israel oder nach Jerusalem in die Hauptstadt führt, sondern ich bin der einzige Weg. Albert Einstein hatte einen Weg erkannt. Er sagte, es gibt viele Wege, um glücklich zu werden. Einer davon ist, aufhören zu jammern. Also ich finde, er hat schon einen Weg erkannt, der nicht schlecht ist. Jesus sagt uns, der Weg, der dorthin führt, den kennt ihr. Er sagt das zu seinen Jüngern. Du kennst den Weg. Petrus davor sagt, ich laufe dir hinterher. Ich kenne dich nicht, aber ich laufe dir hinterher. Und jetzt kommt der nächste Jünger, Thomas. Und Jesus sagt, du kennst den Weg. Wie konnte Jesus das sagen? Er kannte das Herz. Die haben sich vor 3 Jahren ihm angeschlossen und haben gesagt, Meister, unser Rabbi, unser Lehrer, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen mit dir gehen. Und wir wollen durch dick und dünn mit dir gehen. Auch wenn wir im Fleisch vielleicht verzagen und fallen. Und Petrus kurz vor der Kreuzigung 3-mal Jesus verleugnet. Und wann hat Petrus Buße darüber getan? Er hat im Herzen Buße getan. Er hat mit keinem drüber gesprochen. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Und Jesus kannte die Herzen der Jünger. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch noch nicht mal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Thomas. Wie wird Thomas in der Bibel noch bezeichnet? Der ungläubige Thomas. Wie kommt ihr zu diesem Resultat, dass Thomas ungläubig war? Ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, dass Thomas einer der 12 Jünger war, dass er als Ungläubiger genannt wird. Aber ich finde, er war gläubiger wie die anderen 11 Apostel. Das werde ich euch gleich erklären, warum. Das ist meine These. Thomas hatte kein Vertrauen in diese Situation. Oder sehen wir, dass Thomas sich Jesus hier anvertraut in dem Text? Wir kennen den Weg nicht. Du sagst uns irgendeinen Weg, aber wir kennen den Weg nicht, den du gehen sollst, wirst. Dieser Thomas, der war der Einzige, der später nach Jesu Tod und Auferstehung und Himmelfahrt, wo der Heilige Geist kam, der bis nach Indien, bis nach Persien gegangen ist und missioniert hat. Der das Christentum nach Indien gebracht hat, das war Thomas. Das war der ungläubige Thomas. Nach der Auferstehung Jesu haben die Jünger alle Angst und schließen sich ab. Vielleicht kennt ihr die Bibelstelle. Die schließen sich hinter der ersten Tür ab, gehen noch in den hinteren Raum, hinter die zweite Tür. Dass uns die Römer und die Juden bloß nicht erwischen, wir haben ja Angst. Und Jesus kommt durch die erste Tür, durch die zweite Tür und sagt, ey, ich bin hier. Euer Herz erschrecke nicht. Friede mit euch. Habt Frieden im Herzen. Thomas war bei der ersten Erscheinung nicht dabei. Sagt es dem Thomas. Die Jünger, zack, folgen. Wir sagen, wir suchen den Thomas und sagen es dem Thomas. Thomas, was macht er? Ja klar, ich glaube euch das, ne? Ich glaube, dass du der neue Mitarbeiter hier bist, dass du der Weg, die Wahrheit bist. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Thomas sagt, ich glaube das nämlich nicht. Solange nicht meine Finger in seine Hände, in diese Nägelmalen, ihn berührt haben, da ich reingetastet habe, glaube ich das nicht. Die Jünger wieder erschrocken, gehen und schließen sich das zweite Mal ab. Erste Tür, eine zweite Tür und verstecken sich. Und genau eine Woche später kommt Jesus wieder hindurch und sagt, Freunde, komm mal her, Aber erstmal Thomas. Thomas, jetzt leg mal bitte hinein. Das war dieser Thomas. Jesus ist den anderen Jüngern schon zweimal erschienen. Und die waren immer noch erschrocken, hatten die Hose voll vor den Juden, vor den Römern, weil der Messias auferstanden ist. Jesus hat sich ihnen schon gezeigt und die haben immer noch Angst. Und Thomas geht darauf hin und wird ein großer Missionar. Und ich bin so dankbar Gott für diese Stellen, wo wir sehen, dass die Jünger zweifeln, wo wir sehen, dass die Jünger fallen. In Matthäus 28, die letzten Verse, da gibt Jesus den Auftrag an die Jünger. Davor ruft er die auf den Berg und sagt, ich werde gleich gen Himmel fahren und ihr bekommt einen Auftrag. Die Jünger kommen auf den Berg, sehen Jesus das dritte Mal, fallen nieder und fangen an zu zweifeln. Ist das der Messias? Ist das der auferstandene Jesus? Das dritte Mal, dass wir fangen zu zweifeln. Thomas sagt, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Kennst du den Weg, den Jesus für dich vorbereitet hat? Gehst du diesen Weg? Hat dieser Name Jesus eine Bedeutung für dich, wenn er sagt, ich bin der Weg, kein anderer, kein ChatGPT, nicht dein Arbeitgeber, nicht der beste Klassenlehrer, auch nicht dein bester Freund, ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Auch wenn die uns helfen und unsere Wegbegleiter sind, wie wir eingangs gehört haben, sind die nicht, finden wir darin nicht die Wahrheit. Und so stelle ich mir den Weg vor, den Jesus für mich als Christ vorbereitet hat, oder? Rosig, keine Probleme. Und ich kann dir heute sagen, der du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, wenn du dich heute bekehrst, wird dein Leben so aussehen. Oder? Leider nein. Schön wär's. Ich habe das schon mal hier in der Predigt vor 2 Jahren erzählt. Da kam eine Frau auf mich zu, sagte, ich will mich bekehren, schenkt Gott mir dann ein Haus. Ja? Habe ich gesagt, wenn du dich bekehrst, dann willst du kein Haus mehr. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und hier finden wir 2 wichtige Informationen in dem Vers 6, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Die erste Information ist, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin es. Kein anderer. Und die zweite wichtige Information ist, dass nur durch mich ihr zum Vater kommt. Also in das ewige Leben kannst du nur eintreten, nur durch mich. Und für diese Aussage, weil die 12 Aposteln alle daran festgehalten haben, hey, es gibt nur einen Weg, es gibt keinen anderen Menschen, es gibt nur Jesus als Mittler, der für uns am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist, der Gottes Sohn ist, für diese Aussage wurden alle 12 Apostel hingerichtet, weil sie an diesem Jesus festgehalten haben. Wann hast du das letzte Mal nach dem Weg gefragt? Der Weg ist nicht rosig, der ist oft steinig. Aber Jesus sagt, mein Joch, wenn ihr euch für mich entscheidet, der Weg, der ist leicht. Ich werde euch durchtragen. Der Psalmist David hat es oft erlebt, in tiefen Schluchten, in Kriegen. Er konnte sagen, auch wenn ich durchs Todestal gehe, so bist du bei mir. Auch wenn es dich vielleicht trifft und du heute vielleicht keine Wertschätzung hast von deinem Partner, du bekommst keine Liebe von deinen Freunden, du bekommst keine Anerkennung oder sogar Ablehnung, du bekommst nicht den Job, der dir eigentlich zusteht und wirst nicht befördert, geht Jesus mit dir. Er sagt, ich bin mit dir. Diese schlechten Straßen, diese Stolpersteine in deinem Glaubensleben, die wird es immer geben. Und das wollte Jesus den Jüngern sagen. Hey, es geht nicht um das irdische Leben, dass du hier Erfolg hast. Es geht um das geistliche Leben, das viel tiefer, viel länger und ewig ist. Darum geht es. Diesen Weg gehe ich. Durch mich kommt ihr nur zum Vater. Psalm 86, da sagt David: Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Weg und Wahrheit gehören zusammen. Das finden wir im Alten Testament und das finden wir im Neuen Testament. Genauso wie auch du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, sagt David im Psalm 16. Also Weg und Leben, Weg und Wahrheit gehören zusammen. Und Jesus greift das auf und sagt: Weg, Wahrheit, Leben. Wenn du meinen Weg folgst, lebst in der Wahrheit und du wirst ewig leben. Und der einzige Kanal, der da an dich führt, ist Jesus Christus. Nun, wenn der Weg nicht so rosig ist und nicht so schön ist und wir eigentlich gar keine Vorteile als Christen hier auf Erden haben, in unserem irdischen Leben, es geht nicht um unser Geist, warum sollte ich mich für Jesus entscheiden? Was würdest du sagen? Was hast du davon? Wofür? Lohnt sich das? Lohnt sich das, dass ich hier diesen Weg nicht rosig, sondern so steinig gehen muss? Wenn Jesus mir nicht befreit von der Krankheit, vor dem bösen Nachbar, der mir nur Böses will, oder vor dem Arbeitgeber, der mir andauernd auf den Senkel geht, wenn er mir da nicht helfen kann, was habe ich davon? Mit dieser Frage dürfen wir uns beschäftigen. Wofür lohnt es sich dann, diese Entscheidung? Der Kanal zu Gott ist Jesus. Wenn du dich nicht entscheidest, kommst du niemals da oben an. Wenn du hier auf Erden Jesus nicht annimmst, wirst du Gott niemals sehen. Diejenigen, die schon gestorben sind, die werden dann nicht bei der ersten Auferstehung mit dabei sein. Und wir gehören heute noch zu den Lebenden und dürfen heute uns entscheiden, nehme ich diesen Weg an, dann haben wir eine mega große Verheißung, die Gott mir und dir vorbereitet hat. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn ihr mich liebt, so befolgt ihr meine Gebote. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Dass wir in unserem modernen Christentum in so eine leichte Schieflage gerückt sind. Wir hören oft Predigten, dass das Evangelium, das Wort Gottes, gratis ist. Oder muss jemand dafür bezahlen, dass er heute hingekommen ist? Wer bekommt Geld dafür? Noch gibt es diese Situation nicht. Wir predigen, dass die Errettung am Kreuz, die Jesus vollbracht hat, jemand bezahlt hat. Jesus mit seinem teuren Blut. Und dann bleiben wir oft in dieser Situation stehen. Es ist ja alles gratis. Ich lebe in dieser Freiheit. Es kostet mir nichts. Das Evangelium kostet mir nichts. Und die Errettung ist schon bezahlt am Kreuz. Ich habe das am Donnerstag in der Jugend auch gesagt. Die Nachfolge, die kostet dir aber alles. Dass du diesen Weg gehst, den Jesus für dich vorbereitet hast, die kostet dir was. Dass du nah bei ihm bist, die kostet dir was. Die kostet dir Zeit, die kostet dir Geld. Es ist gut, wenn du 10% spendest, aber das reicht nicht. Jesus will 100% haben. Das sagt ja das Neue Testament. Nicht nur 10% und dann mache ich, was ich will. 100% gehören Jesus. Dein ganzes Leben will er von dir und mir haben. Ich fasse kurz zusammen. In den ersten Versen ging es darum, dass die Jünger Jesus vertrauen, dass sie Jesus und Gott vertrauen. In den anderen beiden Versen ging es darum, dass das Eigenheim für dich vorbereitet ist. Jesus geht in den Himmel und bereitet dir eine Wohnung vor, was kein Auge und kein Menschenohr weder gehört noch gesehen hat. Und der einzige Weg ist Jesus Christus. Ich würde euch nochmal bitten, dass wir aufstehen und nochmal den Text lesen, dass der uns in den Ohren bleibt, in unseren Herzen bleibt und wir darüber noch nachsinnen können. Steht mal bitte auf. Wir lesen nochmal Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 7. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet auch ihr meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Wir dürfen setzen. Die letzte Herausforderung an dich und an mich ist für die nächste Woche, such dir bitte einen Punkt aus, der dir für die nächste Woche passt, den du einfach beherzigen kannst. Nimm diese Herausforderung an. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, ist das gut. Wenn nicht, darfst du dich heute entscheiden. Wir haben diese Möglichkeit, diesen Lebensretter, diesen Wegweiser, der die Wahrheit und das Leben ist, anzunehmen. Ihm zu folgen. Es ist der einzige Weg. Viele Wege führen nach Rom, aber nur ein Weg führt in den Himmel. Bleib nah bei Jesus. Danke Gott, dass er deine Zukunft kennt. Danke ihm für eine Wohnung im Himmel. Ist er nur dein Erretter? Bleibst du da stehen, dass er für dich gestorben ist? Amen. Oder bist du in der Nachfolge und sagst, jetzt kostet es mir was. Jetzt folge ich ihm nach und ich will ihn lieben. Und die, die ihn lieben, hören auf seine Gebote, auf seine Satzungen und lesen in dem Wort Gottes. Für die ist einiges vorbereitet im Himmel. Damit möchte ich schließen und ich würde nochmal aufstehen, dass wir aufstehen und ich bete und wir die Challenge, die Herausforderungen unsere nächste Woche mitnehmen.